Herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und auch heute, wie jeden Montag, begrüße ich auch dieses Mal sehr herzlich Marc Sommer. Hi Marc.
Hallo Wolfgang. Ja, es geht heute um Motivation und um die Debatte fehlender Leistungsbereitschaft. Wir haben zuletzt viel über mangelnde Leistungsbereitschaft, Faulenzertum, ähnliche Dinge gesprochen in den zurückliegenden Folgen. Wir hören, dass die Menschen nicht nur weniger arbeitsfreudig oder gar arbeitsfaul sind, sondern dass es ihnen zudem auch noch zu einfach gemacht wird, wenn sie keine Lust mehr haben zu arbeiten, dass sie dann auch noch schnell blau machen können, Stichwort wie elektronische Krankschreibung.
Ja, und diese Diskussion zog wiederum sehr laute Rufe nach Karenztagen oder Prämiensystemen oder eben, wie du gerade ansprichst, die Abschaffung der elektronischen Krankschreibung nach sich. Ja, und ganz aktuell erreicht uns eine EY-Studie, die 17.000 Menschen weltweit befragt hatte und 1.000 davon allein in Deutschland, die gezeigt hat oder als Aussage als allererstes ausgestellt hat, dass jede zweite Person in Deutschland in ihrem Job nicht ihr Bestes gibt. Das spielt natürlich wieder komplett auf diese Thematik. Unter anderem stand dort auch drin, dass 4 von 10 Beschäftigten einen Jobwechsel planen. Das wiederum ja auch nochmal ein ganz interessanter Hinweis. Homeoffice immer noch sehr weit verbreitet ist. Also ein Thema, was nicht abreißt. Und deswegen wollen wir uns auch heute wieder diesem Thema sehr intensiv widmen. Vor allen Dingen wollen wir heute darüber sprechen, was bedeutet eigentlich Leistungsbereitschaft? Wie entsteht diese? Beziehungsweise was sind sogenannte Treiber für die Steigerung auch von Leistungsbereitschaft? Was sind aber auch Faktoren, die die Leistungsbereitschaft mindern? Und die Erkenntnisse, die wir heute besprechen wollen, basieren vor allen Dingen auf der Basis von unseren 90 BRI-Erhebungen aus den vergangenen knapp 12 bis 15 Monaten.
Ja, und es ist spannend, die auch teilweise für uns sehr interessanten Ergebnisse mal hier mit euch zu teilen. Fangen wir vielleicht mal an, was sind eigentlich die Grundlagen der Leistungsbereitschaft? Was kommt daraus hervor? Es ist, wie wir es erhoben haben, eine Verbindung von Motivation, Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur, also dieser Dreiklang. Eine ausgewogene Kombination dieser Faktoren ist entscheidend für eine hohe Leistungsbereitschaft. Motivation allein reicht nicht, wenn die anderen Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur nicht stimmen.
Dann beschäftigen wir uns vielleicht zunächst trotzdem einmal mit Motivation. Das ist sicher vielen Hörern auch bekannt. Wir unterscheiden ja hier von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also intrinsische Motivation entsteht vor allen Dingen ja dann, wenn die Mitarbeitenden ihre Arbeit als sinnvoll erleben. Man hört oft, das ist gar nicht für jeden so wichtig. Das stimmt auch. Oftmals wird das aber auch pauschalisiert. Gerade wenn es um einfachere, ich sage mal in Anführungsstrichen, Arbeitstätigkeiten geht, da wird oft gesagt, ist eigentlich dem Lagerarbeiter überhaupt nicht wichtig. Wollen wir gar nicht so im Vordergrund stellen an der Stelle, aber es gibt natürlich diesen Faktor und gleichzeitig auch, worüber man ja gerade auch häufig spricht, sind extrinsische Anreize, extrinsische Motivation, die sich zum Beispiel in Gehalt oder Benefits äußern, die aus unserer Sicht oder auch aus der Sicht der Menschen, Mitarbeitenden natürlich wichtig sind, ein angemessenes Gehalt, vor allem ein faires Gehalt. Aber dass diese oftmals nicht ausreichen, vor allen Dingen langfristig das Beste aus den Mitarbeitern rauszuholen.
Ja, und die Daten zeigen auch was Viktor Frankl eigentlich vor Jahrzehnten schon formuliert hat, nämlich die Bedeutung von Sinnhaftigkeit und Autonomie. Die meisten Mitarbeitenden wollen verstehen, warum ihre Arbeit relevant ist und auch Spielräume für eigenverantwortliches Handeln haben.
Beginnen wir doch mal mit den Faktoren, die die Leistungsfähigkeit, vor allem die Leistungsbereitschaft senken. Also, was sind so klassische Punkte, die wir auch ermittelt haben, die vielleicht dem einen oder anderen durchaus geläufig sind, die vielleicht aber auch den einen oder anderen überraschen? Was sind Faktoren, die die Leistungsbereitschaft senken? Weil am Ende will man natürlich das wissen als Unternehmen, wenn ich mich um dieses Thema kümmere und auch begriffen habe, dass ich aus eigener Kraft sozusagen hier tätig sein kann, dann möchte ich natürlich auch mal eine Orientierung haben. Ne? Was können das für Punkte sein? Marc, lass uns die mal durchgehen.
Nochmal, es ist aber auch intuitiv, das erste ist das Thema schlechte Arbeitsatmosphäre. Konflikte, fehlende Kommunikation oder sogar toxische Unternehmenskulturen wirken direkt und unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit, aber insbesondere auf die Leistungsbereitschaft.
Toxisch dann auch vor allen Dingen, wenn ich sag mal, Wertschätzung auch überhaupt keine Rolle mehr spielt, ne? Wenn Leistungen auch gar nicht anerkannt werden zum Beispiel, dann sinkt die Identifikation sehr schnell. Das sehen wir an den Werten, aber das kann man, glaube ich, auch sehr schnell nachempfinden.
Unfaire Entscheidungen, also Ungleichbehandlung oder nicht nachvollziehbare Entscheidungen, erheblicher Faktor für Frustration oder bis hin zur Resignation.
Ja, wenn vor allen Dingen das Vertrauen von Führungskräften in Mitarbeiter, wenn, ich sag mal, Mitarbeitenden das Gefühl haben, dass die Führung auch überhaupt nicht mehr offen ist, vielleicht sogar Transparenz versprochen wird, aber nicht eingehalten wird, also unzuverlässig handelt, darunter leidet die Motivation, natürlich auch die Leistungsbereitschaft.
Treiber oder entscheidender Punkt auch aus der Arbeitsumgebung, unrealistische Erwartungen und Arbeitsdruck, und zwar übermäßige Arbeitslast. Unklare Ziele oder unzureichende Ressourcen führen da eindeutig zu einem Stress, der sowohl die Leistungsbereitschaft und dann aber auch im weiteren Sinne als auch die Gesundheit beeinträchtigt.
Und auch da, das geht ja so in die Richtung Versprechungen, die dann gemacht werden, vielleicht auch nicht eingehalten werden. Zum Beispiel auch oftmals hören wir das in die Richtung der Weiterentwicklung oder auch Entwicklungsmöglichkeiten, Schulungsmöglichkeiten, Perspektiven, die zwar angeboten werden, dann am Ende aber doch nicht ermöglicht werden. Und wenn man das spürt, gar nicht mal nur bei sich selbst, sondern auch aus Kollegenkreis, dass diese Angebote gar nicht da sind, dass man sich doch nicht so weiterentwickeln soll, vielleicht sogar, dann sinkt die Bereitschaft auch, sich einzubringen. Kann ein Faktor sein und das durchaus sehr deutlich auch teilweise gemessen worden ist.
Ja, letzter Punkt, letzter Faktor, das Thema Misstrauenskultur hat starken Impact, Überwachung, Kontrolle fördern nicht die Leistung, sondern hemmen Kreativität, hemmen Eigeninitiative, ist natürlich gerade ein Thema, was beim Thema Homeoffice auch natürlich ein schwieriges Thema ist, gerade wenn das neu entwickelt wird. Ja, das sind die Faktoren, die im Wesentlichen Leistungsfähigkeit, aber insbesondere auch Leistungsbereitschaft deutlich und messbar senken. Jetzt ist umgekehrt die Frage, und das hier eine spannende Frage fast, wie kann Leistungsbereitschaft gefördert werden?
Ja, und über allem müssen wir sagen, aus den Analysen, die wir jetzt getätigt haben, müssen wir festhalten, dass die Unternehmenskultur, was ja eine übergeordnete oftmals Beschreibung ist für viele Faktoren, aber die Kultur als solche, die Verbindungen herstellt, die Wahrnehmung auch der Kultur, eine wertschätzende Kultur, das hat den höchsten Impact. Nicht nur auf Gesundheit, auf Miteinander, sondern auch auf die Leistung der Mitarbeitenden.
Die alte Dame Unternehmenskultur. Ja, es ist trotzdem so, wie es ist. Also tatsächlich, und auch das Thema Wertschätzung. Ich erinnere mich, ich glaube, in 20, 25 Jahren Tätigkeit, weiß nicht, x Befragung. Ich glaube, ich habe keine Befragung erlebt, wo das Thema Wertschätzung wirklich Top-Werte erlebt hat. Also ich glaube, das ist das eines der schwierigsten Items, aber möglicherweise auch eines der wichtigsten Items letzten Endes. Ja?
Das bleibt, das ist einfach der Faktor. Und wenn wir gleich auch noch über vielleicht kurzfristige oder langfristige Anreize sprechen, dann sehen wir, dass natürlich die Veränderung auch einer Unternehmenskultur nicht unbedingt von heute auf morgen gelingt. Manche wünschen sich das auch gar nicht, haben vielleicht sogar Sorgen davor. Aber am Ende ist es das, was wirklich am meisten Impact hat, ja, am meisten Einfluss hat.
Ja.
Und eben dann nachhaltig auch wirkt.
Ja, zweiter Punkt und eigentlich ein wunderbares, einfaches Mittel, klare Kommunikation und Offenheit. Die Mitarbeiter wissen und müssen es wissen, welche Ziele verfolgt werden und wie ihre Arbeit dazu beiträgt. Eigentlich logisch, aber oft eben nicht ausreichend beachtet und ein unglaublich schöner Hebel.
Und ergänzend dazu vielleicht noch der Punkt, dass zum Beispiel auch die Arbeitsmaterialien, die alles, was man für seine normale Erbringung der Arbeit überhaupt benötigt, genauso eben, dass sie wissen müssen, was sie eigentlich tun sollen. Das sind eigentlich Basics. Aber wenn diese nicht erfüllt sind, erlebt man leider häufig, dann gibt das einen Knacks.
Nächster Punkt, Flexibilität und ja, trotz allem Work-Life-Balance. Es ist ein Begriff, der ist etwas abgenutzt und auch kontrovers, aber trotzdem sagt er, was es sagt. Es geht um die Möglichkeit, trotz allem Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Es steigert die Zufriedenheit und auch die langfristige Leistungsfähigkeit. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, Work-Life-Balance ist ja so in einen Bereich gerutscht, den man so falsch wahrnimmt. Ne? Also eigentlich, es sagt ja schon das aus, worum es geht. Es geht ja vielmehr darum, wie sehr unterstützt der Arbeitgeber darin, wenn mal spontan, kurzfristig irgendwie etwas passiert in der Familie oder im Freundesbekanntenkreis, welche Freiheit hat man dann zum Beispiel mal an dem Tag vielleicht ein paar Stunden früher zu gehen? Das sind, glaube ich, solche Aspekte, die da wichtig sind, die Flexibilität dann auch zu haben als Mitarbeitende. Es geht hier auch darum, dass man Unterstützung leistet, dass Mitarbeitende vielleicht einen schnelleren Zugang haben zu bestimmten Ressourcen, Kontaktmöglichkeiten, wie kann ich mich um die Pflege besser kümmern und solche Sachen. Und es kann auch eine Kita sein, die man einrichtet am Standort, auch das, ja. Aber ich glaube, es geht noch viel mehr darum, und das sehen wir ja auch an den Ergebnissen, viel mehr noch darum, eine gewisse Flexibilität überhaupt zu ermöglichen und nicht zu sagen, nein, jetzt ist hier Arbeit, 8 bis 17 Uhr und da darf auch nichts anderes passieren, wenn man ganz ehrlich ist, so funktioniert die Welt nicht, ja. Ne?
Wobei, Wolfgang, ich muss zugeben, mit dem Begriff Work-Life-Balance habe ich so meine Schwierigkeiten. Ich weiß, er wird verwendet, wie auch wir verwenden in allen Datenanalysen, Datenerhebungen. Aber irgendwo unterstellt er immer, dass es Work gibt und Life gibt. Also, dass kein Leben in der Arbeit ist, was eigentlich eine absurde Thematik ist. Aber was Besseres ist noch nicht eingefallen. Er wird ja verstanden, was gemeint ist. Aber trotzdem ist es eigentlich ein Unbegriff, Work und Life. Also, Arbeit ist ein entscheidender Teil des Lebens und voller Leben. Aber gut, da finden wir auch nochmal was Besseres.
Ja, und wir haben dann auch noch ganz entscheidend natürlich die Rolle der Führungskraft. Wir wollen da auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber die Führungskraft, manche nennen sie noch Vorgesetzte, manche nennen sie Mitarbeitenden, Vertreter, wie auch immer. Wir haben letztendlich immer irgendwo eine Hierarchie, wenn sie auch noch so flach wird, dass es Verantwortliche gibt, die eine bestimmte Rolle haben und diese sollten eine gewisse Authentizität mitbringen. Sie sollten vor allen Dingen verlässlich agieren. Man muss ein Vertrauen entwickeln und das kennt man aus allen Bereichen. Das ist natürlich im Unternehmen genauso wichtig. Brauchen wir nicht drüber lang und breit sprechen, dass das einen Riesenimpact hat auf die Bereitschaft und die Motivation der Mitarbeitenden.
Ja, also wenn wir das Kapitel sehen, wie kann die Leistungsbereitschaft gefördert werden und gesagt haben, Schaffung der wertschätzenden Unternehmenskultur, klare Kommunikation und Offenheit, Flexibilität und Work-Life-Balance, Führung quasi als Vorbild. Und der letzte Punkt, natürlich geht es darum, auch Anreize zu schaffen. Wobei, ja, finanzielle Aspekte sind wichtig, aber sind erfahrungsgemäß, haben nur einen kurzfristigen Effekt. Man gewöhnt sich da sehr schnell daran und dann ist der Effekt verpufft. Mittel- und längerfristige Anreize sind tatsächlich gezielte Weiterbildung und auch Projekte mit hoher Eigenverantwortung oder ein positives Arbeitsumfeld. Das steigert deutlich die Leistungsbereitschaft, wobei positives Arbeitsumfeld, das ist ein ganz komplexes Thema, das ist mit eines der schwierigsten Themen und am Ende ist es das, was die erfolgreichen Unternehmen ausmacht, dass ihnen gelingt, das herzustellen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge wert, weil es sonst einfach nur so ein banaler Begriff bleibt, aber letzten Endes geht es genau darum.
Es geht hier, vielleicht ganz kurz gesagt, nicht darum, Mitarbeitende noch glücklicher zu machen und noch mehr Kickertische aufzubauen. Das ist nicht damit gemeint, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen.
Die Erfahrungen wurden gemacht, dass
diese Erfahrung
braucht man nicht.
Genau. Ja, und dann sprechen wir jetzt hier eigentlich ganz viel schon auch über die Motivation. Und wir haben es gerade schon angedeutet, intrinsisch, extrinsische Motivation, das ist soweit klar. Aber was ist das eigentlich genau? Und wenn wir hier über Motivation sprechen, dann wollen wir es mal kurz einordnen, dass wir hier vor allen Dingen Motivation so verstehen, dass es hier um Sinnhaftigkeit geht, dass es hier um Werte geht, die Menschen miteinander teilen, dass es Menschen gibt, die ihre Arbeit als sinnvoll empfinden, auch empfinden wollen. Die Diskussion haben wir gerade schon ganz kurz angeschoben. Es wird an der einen oder anderen Stelle behauptet, das ist nicht für jeden gleich wichtig. Aber es ist auch wichtig vor allen Dingen, dass das Unternehmen eine Kultur entwickelt, die da gemeinsame Werte auch betont. Also dass es ein Umfeld schafft, in dem Menschen auch ihr Bestes geben möchten. Und wir haben ja immer wieder auch darüber gesprochen, dass Menschen eigentlich gar nicht bereit sind oder dass sie faul sind oder auch müde sind und nicht mehr so richtig wollen und so weiter. Das hat ja Gründe, warum das so ist. Also es hat immer Gründe, warum Menschen, Mitarbeitende eine Einstellung entwickeln, ich sag mal, die sich so gegen auch die Kultur lehnen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht. Und deswegen steckt eigentlich die Sinnhaftigkeit, das gemeinsame Werteverständnis, wenn man so will, als ein ganz entscheidender Punkt. Und das verstehen wir immer auch unter Motivation, wenn wir darüber sprechen.
Ja, beim Thema Motivation ist dann auch der Unterschied sehr wichtig zwischen kurzfristigem Anreiz versus einer langfristigen Überzeugung. Kurzfristige Anreize wie Boni, Prämien und zwar, die können punktuell, temporär motivieren. Die verlieren natürlich aber auch dann relativ schnell an Wirkung, wenn sie nicht gleichzeitig mit einer langfristigen Überzeugung gekoppelt sind. Und echte langfristige Motivation, das hat sich herausgestellt, basiert eben auf Überzeugung und basiert auf dem Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Das kommt durch Vertrauen, durch Autonomie und klare Perspektiven.
Ja, und deswegen, und das wäre so eigentlich der Bogen, geht es um echte Lösungen statt Benefits, würde ich jetzt mal sagen. Also kurzfristiger Anreiz, schön und gut. Wir können ja mal so negative Beispiele nennen, was wir auch immer wieder hören. Das ist klassische oberflächliche Maßnahmen eigentlich, ne? So wie Obstkörbe, Feel-Good-Programme, Benefits oder ich hatte es vorhin schon gesagt, Kickertische. Das ist nicht nur so, dass sie eigentlich schon mittlerweile keine Wirkung mehr erzielen, sondern dass sie mittlerweile sogar kontraproduktiv werden. Also wenn nämlich dann so grundlegende Probleme, wie jetzt zum Beispiel mangelnde Wertschätzung oder unfaire Führung oder generell schlechte Arbeitsbedingungen, wenn die ungelöst bleiben, dass man sich da, ich sag's mal auf gut Deutsch, als Mitarbeitender schon verarscht fühlt und deswegen dies auch kontraproduktiv wird. Da steht ein Obstkorb, aber eigentlich macht mich die Arbeit hier jeden Tag so richtig kaputt. Danke für das
Obst. Danke für den Apfel.
Genau. Ne? Und so dient das so ein bisschen als Ablenkungsmanöver. Teilweise ist es vielleicht sogar so gedacht gewesen. Ich will das jetzt niemandem vorwerfen, weil man ja doch immer vieles mit guter Absicht dann auch gemacht hat. Aber es wird vielleicht schon so auch als fehlender Respekt empfunden und das darf man nicht vergessen. Also es ist so ein, man hat das, glaube ich, überdimensional gemacht und leider geht ja sehr viel auch in der Bewerbung in diese Richtung, immer mehr, noch mehr Benefits zu machen. Und man merkt das ja jetzt auch in der Debatte, die geführt wird. Was sollen wir denn noch alles den Mitarbeitenden so tun? Und wir machen doch schon alles, aber manchmal, das Wesentliche vielleicht nicht.
Manchmal ist weniger mehr. Ja, und deswegen schauen wir mal auf die positiven Beispiele. Da sind aus den Daten ganz eindeutig 4 Punkte, die da herausstechen, nämlich offene Kommunikation, Fairness in der Vergütung, Anerkennung und Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, ist klar. Also offene Kommunikation, wir hatten es eben auch schon mal angesprochen, die Mitarbeitenden möchten wissen, welche Ziele das Unternehmen verfolgt und auch ihre Rolle, die sie dabei spielen. Ob es sehr groß ist, ob es klein ist, aber wo auch immer die ist. Fairness in der Vergütung. Es geht nicht immer nur um die hohe Gehalt, dass ich auf Markt oder unter oder über Marktstandard bin, sondern auch, dass wahrgenommen wird, dass hier keine Ungleichbehandlungen im Vergütungssystem da sind. Natürlich muss und soll die Leistung angemessen gewürdigt sein, aber das Thema Fairness ist eben noch ein anderer Aspekt. Anerkennung, ja. Regelmäßig ehrliches Feedback. Und das Thema ehrlich ist spannend. Es geht da eben nicht nur um positives Feedback, also auch konstruktives oder kritisches Feedback ist eine Form der Anerkennung. Ich glaube, der größte Mangel an Anerkennung ist gar kein Feedback. Das zu ignorieren, das ist auch keine Wertschätzung. Da ist also eher eine Kritik, die eine Auseinandersetzung bedeutet, die sieht, dass man sich damit beschäftigt, besser als gar nichts. Und natürlich das Feiern von Erfolgen, das fördert letztendlich das Zugehörigkeitsgefühl. Und klar, das Thema der Entwicklungsmöglichkeiten, das sind Themen, die klar logisch und nachvollziehbar sind, Schulungen, Karrierechancen, das Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter zeigen. Das zeigen letztendlich, die zeigen dann Wertschätzung und fördern ganz eindeutig die Motivation.
Ja, und wir haben jetzt, ich glaube, an vielen Stellen ja auch schon oftmals werden es ja so weiche Faktoren genannt, auch angesprochen, ne? Führungsthemen haben wir angesprochen, Wertschätzung, Anerkennung, Feedback, Kommunikation, die ganzen kulturellen Aspekte und so weiter. Und deswegen nochmal ganz kurz vielleicht zusammengefasst, weil wir das auch in unseren Ergebnissen ja sehen, in den Daten sehen, dass der Einfluss der sozialen Umgebung Führung, Miteinander, Unternehmenskultur einfach einen riesengroßen Impact hat, neben der Arbeitsumgebung, die gut sein muss, nochmal ganz allgemein, Belastungsfaktoren, die gering sein müssen, sind es aber vor allen Dingen die sozialen Faktoren, die einen sehr großen Einfluss haben. Wir können auch wieder an der Stelle vielleicht Bernard Badura nochmal ins Spiel bringen, der ja das schon seit langer Zeit auch immer wieder sehr deutlich gemacht hat.
Und wissenschaftlich belegt hat.
Und belegt hat, genau. Und wir können das eigentlich nur auch bestätigen. Also beginnend mit der Unternehmenskultur, wie wir eingangs schon gesagt haben, die den größeren Impact hat, noch größer eigentlich als Führung, als solche. Also eine Kultur, die generell auf Respekt, Offenheit, Zusammenarbeit basiert, ich sag mal, die ein Umfeld schafft, in dem Motivation überhaupt auch entstehen kann. Das ist also eine Grundlage eigentlich für das Ganze. Und es müssen auch Werte wie Vielfalt, Chancengleichheit und so weiter müssen einfach da sein oder zumindest tragen sie ganz deutlich dazu bei, dass sie Mitarbeitenden sich akzeptiert und gewertschätzt fühlen. Und das wiederum hat einen riesengroßen Impact auf Leistung.
Ja. Nächste Ebene, ganz eindeutig, im sozialen Bereich, das Miteinander auf gleicher Ebene, Miteinander unter Kolleginnen und Kollegen. Also ein unterstützendes, ein kollegiales Umfeld steigert die Zufriedenheit, die Motivation, Teamarbeit, gegenseitige Unterstützung und wirklich ein guter Umgang miteinander, das fördert das Engagement. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn Konflikte, Klickenbildung, ähnliche Dinge beeinträchtigen das Arbeitsklima und können sogar Motivation nachhaltig nicht nur reduzieren, sondern auch zerstören. Eindeutiges Ergebnis der Daten-IO.
Ja, und da kommen wir dann auch zur Führungsrolle, weil das natürlich auch dort erkannt werden muss und auch dort die richtigen Schlüsse dann gezogen werden müssen. Hier ist es auch wichtig, dass man eben fair mit dem Team umgeht und da muss man dann eben auch schauen, wo findet Mobbing statt, wo finden Konflikte statt und ich muss dort irgendwo eingreifen. Ich meine, das macht nicht jeder gerne, weil er seine eigene Arbeit ja auch noch erbringen muss, aber es ist ein wichtiger Teil und es ist ein wichtiger Teil auch eben dieses zu wertschätzen dort, wo etwas gut läuft und wir vergessen das ja häufig. Ne? Du hast vorhin angesprochen, auch mal Erfolge feiern, ja, aber vor allen Dingen von den Menschen, die auch diese Erfolge bringen. Also, dass man auch sagt, nicht nur da kommt jemand regelmäßig zur Arbeit, sondern da hat einer wirklich auch einen Beitrag geleistet und so weiter, dass man das wieder mehr in den Vordergrund stellt. Das hört man auch an allen Ecken und Enden es ist nur oft so leicht gesagt, aber man muss es im Alltag auch tun und die richtige Balance am Ende dann wiederum zu finden als Führungskraft, nicht nur die ganze Zeit zu überfordern, aber auch nicht irgendwie, eine gewisse Anforderung muss da sein und das will auch jeder Mensch. Es darf aber nicht zu einer dauerhaften Überforderung sein und darf auch nicht dauerhaft unterfordert sein. Und das Wissen darüber, ob die Menschen das sind, ist natürlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Also diese Erkenntnis muss ich haben. Da reichen manchmal Gespräche, aber bei größeren Abteilungen muss ich da auch mal objektive Daten haben. Und manchmal hört man so, von meinen 11 Personen, da weiß ich ganz genau, wie die ticken. Das sagt ja jede Führungskraft eigentlich so, ne? Und das ist auch nicht schädlich oder das ist auch nachvollziehbar, aber da ist eine objektive Datenbasis einfach auch sehr gut und hilfreich.
Unternehmenskultur, Veränderung, die wirklich wirkt, Wolfgang. Ja? Gehen wir doch mal in ein paar Praxisbeispiele für kulturelle Transformation, die gewirkt haben.
Ja, wir haben zum Beispiel ja ein internationales Industrieunternehmen begleitet. Und das hat über einen längeren Zeitraum flache Hierarchien eingeführt. Das war vorher ganz anders strukturiert und hat dort vor allen Dingen auf eine offene Feedback-Kultur gesetzt. Wir hatten das ja schon gerade angesprochen, was das bedeutet. Und dadurch stieg die Mitarbeiterzufriedenheit messbar. Und insbesondere die Innovationsrate verdoppelte sich innerhalb von 3 Jahren. Und das war natürlich dann eine Kennzahl, die im Vordergrund stand und besonders erfreulich war, dass man das gemessen hat.
Ja, anderes Beispiel, jetzt im Mittelstandbereich, ein Produktionsunternehmen, was eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit etabliert hat, bei den Mitarbeitenden offen über Fehler sprechen und daraus lernen können. Und das hat tatsächlich zu einem Rückgang der Produktionsfehler um fast 30% geführt.
Mhm. Ja, und ein anderes Beispiel, Handelsunternehmen, was begonnen hat, gemeinsame Werte zu entwickeln, diese auch, wie man so schön sagt, zu implementieren, am Ende dann aber auch wirklich gelebt hat, über viele verschiedene Workshops das erarbeitet hat und dann aber auch in im Alltag dann umgesetzt hat. Und Fazit, Identifikation mit dem Unternehmen stieg deutlich und die Fluktuation sank um ein Viertel tatsächlich. Und das war natürlich auch ganz erfolgreich.
Das ist erheblich.
Ja, genau.
Ja, aus dem Dienstleistungsbereich vielleicht ein Unternehmen zum Thema Wertschätzung. Das Unternehmen hat ein Programm eingeführt, bei dem Mitarbeitende regelmäßig ihre Kolleginnen und Kollegen anonym für herausragende Leistungen nominieren konnten. Und das hat das erheblich das Wir-Gefühl gestärkt und die Motivation deutlich. Also ein Beispiel so einer Art horizontalen Wertschätzung. Also man sieht, Unternehmen können viel tun. Also gehen wir mal vielleicht strukturiert, systematisch durch. Was genau können die tun?
Was alle diese Unternehmen gemeinsam hatten und was wir auch dann immer empfehlen würden, wäre, dass man auch wirklich ganzheitlich das Gesamtbild zeigt, analysiert. Also, dass man die Zusammenhänge zwischen Gesundheit, sozialen Faktoren, den wirtschaftlichen Komponenten und so weiter erhebt, dass man diesen sogenannten Outcome, also dass man auch feststellt, was macht das mit den Menschen, wenn bestimmte Belastungsfaktoren da sind, also eine bestimmte Arbeitsumgebung auch da ist, was macht es also mit den Menschen? Ist auch deshalb wichtig, um eine Betroffenheit auch zu erreichen bei relevanten Akteuren, also zum Beispiel Führungskräften, aber natürlich auch auf CFO, CEO-Level, das mal darzustellen, wie die Zusammenhänge sind und dass man am Ende die Ergebnisse dann auch so aufbereitet, dass ein Handlungsbedarf auch ganz präzise auch abgeleitet werden kann, um eben nicht so klassisch Gießkanne zu machen. Und das hatten diese Projekte schon alle gemeinsam.
Also kluge und übergreifende Analyse als Basis. Zweiter Punkt, nicht überraschend, aber doch erstaunlicherweise doch häufig vernachlässigt, ist die Einbindung der Mitarbeiter in dieses Thema, in die Entwicklung neuer Werte oder neuer Arbeitsbedingungen. Sie dort einzubeziehen, das schafft Akzeptanz von Beginn an, erhöht deutlich die Erfolgschancen. Klar, klassische Beispiele sind dann Workshops, in denen die Teams gemeinsame Leitlinien entwickeln für Zusammenarbeit oder für Kommunikation. Also wie gesagt, eigentlich ein No-Brainer, aber erstaunlich oft doch vernachlässigt.
Ja, und wenn es um Workshops geht oder Entwicklungsthemen geht, dann ist es auch wichtig, dass diese kontinuierlich stattfinden. Ne? Dass man nicht einmal nach einer Analyse das umsetzt und dann legen sich alle wieder zurück, sondern das sind ja Prozesse und Veränderungen, die tagtäglich passieren. Man muss hier aufmerksam bleiben, man muss auch zwischenanalysieren. Man muss dann aber auch immer wieder auch bereit sein, hier zu investieren, dann, wenn es nötig ist. Ne? Und dann sind es vielleicht auch mal Coaching-Programme oder andere Dinge, die dann durchaus Sinn ergeben. Ja, und generell, wir haben das Thema ja auch immer wieder angesprochen, ne? So eine gesunde Kommunikation, eine offene, transparente Kommunikation ist eigentlich auch ein No-Brainer, aber oftmals gar nicht so einfach, wenn so festgesetzte Strukturen auch da sind, ne?
Ja, kleine Erfolgsgeschichten, Storytelling helfen dabei, neue Werte, Vision des Unternehmens greifbar und auch emotional erlebbar zu machen.
Wir haben dann ja immer wieder auch mal so von weiteren kleinen Erfolgsgeschichten gehört. Das können ja auch manchmal symbolische Maßnahmen sein. Ne? Also so kleinere Veränderungen, gestaltet die Büros um, Teamarbeit wird gefördert, also indem man mal so Events macht zum Beispiel und so weiter. Wenn sie jetzt nicht in die Benefits-Geschichte gehen, wenn sie auch einen wirklichen Zusammenhang haben, dass ein Thema im Vordergrund steht.
Oder Rituale.
Zum Beispiel, die sie einführt. Ne? Das sind ja so Quick Wins, ne? Die immer auch schnell einen Erfolg bringen. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Gerade in Bereichen, wo wirklich Fluktuation gerade vorherrscht, wo man die Stopptaste drücken muss, ne? wo schnell was passieren muss. Da können wir nicht über langfristige Themen reden. Ne? Da muss auch schnell mal was passieren. Ja, und so nicht pauschal auch vielleicht irgendwelche Maßnahmen zu machen, sondern diese ganz konkret auf einen bestimmten Bereich zu beziehen, ist ja auch ganz entscheidend.
Und die Kunst besteht da natürlich auch dann, wenn sich das gewünschte Verhalten einstellt, das zu sehen, überhaupt das wahrzunehmen und natürlich entsprechend auch zu belohnen, und zwar sichtbar zu belohnen, das ist klar, dass das hat, strahlt auf alle ab letzten Endes. Deswegen symbolische Maßnahmen belohnen, das sind kleine Punkte, aber die sofort helfen. Und vielleicht, Wolfgang, ein Fazit.
Genau, vielleicht mal so ein kurzes Fazit oder mal so zusammengefasst. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, vor allen Dingen das Thema der Unternehmenskultur, die Aspekte im Vordergrund zu stellen, weil sie sind eigentlich so eine Basis für alles. Das ist die Grundlage. Wenn das nicht stimmt, dann kann man auch mit Benefits um sich rumhauen. Also die Leistungsbereitschaft hängt unmittelbar sehr direkt mit der Unternehmenskultur zusammen. Da stecken Arbeitsbedingungen, das Zusammenspiel haben wir gerade angesprochen, mit Motivation und Arbeitsbedingungen ist ganz wichtig dabei. Und diese Einflussfaktoren muss man erkennen, man muss sie ganz konkret auch adressieren. Das bringt nichts, wenn man das pauschal irgendwie über die ganze Belegschaft knallt. Und wenn wir das so sagen, dann ist es eigentlich so ein Schlüssel für Veränderungen, ist eine gesunde Unternehmenskultur.
Aber Geduld und Beharrlichkeit.
Das ist ein gutes Stichwort.
Kulturelle Transformation, das ist ein längerfristiger Prozess, da kommen wir nicht drum herum. Natürlich kann man schnell erste Erfolge sehen, aber man muss dranbleiben, die Führung muss aktiv begleiten und dann wird der Wandel spürbar, wenn das auch kontinuierlich gelebt wird. Ja, jetzt haben wir einige Beispiele gebracht, anonyme Beispiele konnten wir nur bringen. Aber, Wolfgang, nächste Woche wollen wir auf ein sehr konkretes Beispiel, das nicht anonym ist, hier kommen.
Genau, nächste Woche sprechen wir mit der Projektleitung der Stadt Essen, der Stadtverwaltung, die verantwortlich sind für 11.000 Beschäftigte, die auch mit uns über ihre Erfolge sprechen wollen, über ihren Ansatz, wie sie es umgesetzt haben. Da freuen wir uns sehr drüber.
Ein großartiges Kulturprojekt, ja, was da angegangen wird.
Ganz genau. Sehr von oben unterstützt, ganzheitlich betrachtet und was wirklich erfolgreich ist, auch dementsprechend. Und wir werden da auch zusätzliche Erkenntnisse zu denen, die wir heute vorgestellt haben, auch nochmal ganz praktisch und ganz hautnah.
Genau, also heute mehr Ergebnisse von vielen Datenanalysen. Nächsten Montag dann ganz konkret springen wir in die Realität rein und in die Praxis. Ja, dann würde ich sagen, bis nächsten Montag.
Freue mich drauf. Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.